sammelten sich die Pharisäer bei Jesus und dazu noch eine Anzahl Gesetzeslehrer, die von Jerusalem gekommen waren. Ich merke gerade, ich darf hier nicht an meinem Computer hin und her scrollen, dann verliere ich den Faden zu schnell. Ich muss schön an der Reihe bleiben, Entschuldigung. Ja, sie kommen also aus, selbst aus Jerusalem, um mit Jesus zu reden. Und man merkt, der Ton wird schärfer. Sie erwarten, dass Jesus und seine Jünger sich an die Vorschriften der früheren Lehrer halten. Und es wird besonders eben gesprochen von der Reinigung vor den Mahlzeiten, sehr spitzfindig, wann was zu tun ist. Und Jesus entlarvt die Doppelzüngigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten mit dem Beispiel der Vorschrift der Liebe und Sorge der Kinder für ihre Eltern. Und wie sie aus eigenem Profitdenken neue Regeln schaffen, die Pharisäer, die dieses Gebot der Liebe aushebeln. Und sagt zum Schluss, so setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft und setzt es durch eure Überlieferung. Und dafür gibt es aus seiner Sicht noch mehr Beispiele. Jesus schimpft sie wirklich aus, sagt, euch Scheinheilige hat der Prophet Jesaja treffend im Voraus beschrieben. Das Gebot Gottes schiebt ihr zur Seite und haltet euch stattdessen an Vorschriften, die von Menschen stammen. Und Jesus fährt fort, sehr geschickt bringt ihr es fertig, das Gebot Gottes außer Kraft zu setzen, um eure überlieferte Vorschrift zur Geltung zu bringen. Mose hat also eigentlich ja schon gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer zu seinem Vater oder seiner Mutter etwas Schändliches sagt, der wird mit dem Tod bestraft. Also ganz krass und ganz eindeutig. Und die Pharisäer sagen dann, aber wer zu Vater und Mutter Korban sagt, das heißt damit praktisch sagt, was eigentlich die Eltern bekommen sollten, das ist für Gott bestimmt, das ist ja ganz heilig, dann brauchen sie den Eltern nichts mehr geben. Und so sagt Jesus eben, dass das Gesetz damit eigentlich außer Kraft gesetzt wird, das Gesetz, das Gott selbst gegeben hat. Und ich denke manchmal, dass so an vielen Stellen Korruption im wirtschaftlichen und auch politischen Bereich greift. Gesetze und Regeln werden aufgestellt und der Grundgedanke der Gesetze wird so verwässert und gar ins Gegenteil gekehrt. Ich denke, sowas gibt es auch im kirchlichen Bereich. Auch da gibt es so Verdrehungen, wo mir fällt jetzt gerade nichts konkret ein, aber ich merke so, wie ich irgendwie spüre, ja, das gibt es aber. Und wenn ich dann ehrlich bin, bin ich auch selbst nicht ganz davor gefeit, dass ich nicht manchmal doch auch Sachen so hindrehen möchte, dass sie für mich besser passen. Ich glaube, wichtig ist in den großen Dingen, aber auch in den eigenen Dingen, die Zusammenhänge genauer anzugucken, aufzudecken, enttarnen, sich nicht zu begnügen mit dem, was vordergründig gerade so ganz nett ist. Und wenn ich auf mich selber gucke, dann wird es natürlich ungemütlich. Wie sieht es denn bei mir aus? Kenne ich das? Das wäre jetzt so die erste Frage an euch. Kenne ich das, dass ich mir Regeln, Situationen zurechtdrehe, damit es mir besser geht? Vielleicht kommen wir uns da selber manchmal auch auf die Spur. Es kann aber auch sein, dass ihr sagt, nö, also das kenne ich überhaupt nicht, das trifft bei mir nicht zu. Ich merke jedenfalls, dass in mir da so eine gewisse Unruhe ist, wo ich nochmal genauer hingucken möchte. Wenn wir dann weitergehen in die Verse 14 bis 23, da heißt es in Vers 14, dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte, hört mir alle zu und begreift, nicht was der Mensch von außen in sich aufnimmt, kann ihn unrein machen. Nur das, was aus ihm herauskommt, macht ihn unrein. Also Jesus ist jetzt sozusagen der Rabbi, der als Lehrer auftritt und die Menge an sich zu sich heranruft und sie unterweist. Ein Satz. Alles zum Thema rein und unrein auf den Punkt gebracht. Und dann ist Jesus irritiert, als er merkt, Das ist so ein cooler Satz. Und der wird selbst von seinen Jüngern, seinen Freunden nicht verstanden. Und Jesus muss nachlegen. Als Jesus sich von der Menge in ein Haus zurückgezogen hatte, fragten ihn seine Jünger, wie er das gemeint habe. Er antwortete, seid ihr denn auch so unverständlich? Begreift ihr das nicht? Alles, was der Mensch von außen in sich aufnimmt, kann ihn nicht unrein machen, weil es nicht in sein Herz, sondern nur in den Magen gelangt und dann vom Körper wieder ausgeschieden wird. Damit erklärte Jesus, alle Speisen für rein. Aber das, fuhr er fort, was aus dem Menschen selbst herauskommt, das macht ihn unrein. Denn aus ihm selbst, aus seinem Herzen, kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Unzucht, Diebstahl und Mord, Ehebruch, Habsucht und Niedertracht, Betrug, Ausschweifung und Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All das kommt aus dem Inneren des Menschen und das macht ihn unrein. Also ich kenne das auch. Da denke ich, ich habe etwas sehr klar ausgedrückt, habe was sehr klar gesagt, wo es lang geht. Und dann kommen auf einmal Fragen. Ich muss einsehen, dass nicht alles, was ich so verständlich, was alles so für mich verständlich ist, das ist noch lange nicht für den anderen so verständlich. Und da ist Jesus wieder sehr toll. Der ist, also wie es im Text heißt, schon irritiert, dass die Jünger das also nicht gleich blicken und nicht verstehen. Aber er entfaltet in ganz kleinen Schritten, was er gesagt hat nochmal. Nur für seine Jünger, nur für seine Freunde. Er sagt ihnen, was ihm wichtig ist, was er sagen will, die befreiende Botschaft, die in dieser Aussage steckt. Es wird alles deutlicher, klarer, anschaulicher. Wenn ich das auf meine Situation übertrage, dann ist das auch häufig so. Wenn ich das erste Genervtsein überwunden habe und mich einlasse auf die anderen, auf ihre Bedenken, auf ihre Unwissenheit auch manchmal, ihr Unverständnis, dann bin ich herausgefordert, neu anzusetzen. Im Grunde wird mir im Erklären dann aber selber auch immer mehr klar. Das Bild wird auch für mich immer bunter, vielseitiger. Verschiedene Nuancen zeigen sich, die ich vorher in der ersten Grundaussage noch gar nicht selbst gesehen hatte. Zusammenhänge werden klarer und ich glaube, dass auch Jesus ein Stück so Erfahrungen gesammelt hat, dass er, indem er aus dieser ersten Irritation heraus sich immer wieder einlässt, dass auch sein Denken praktisch dadurch immer weiter geworden ist. Und wenn wir so in die Geschichten gucken, die wir so in der Bibel kennen, dann haben wir das ja immer wieder, dass die Jünger ihn völlig irritiert erstmal angucken oder eine Sache völlig falsch verstanden haben. Und er manchmal wirklich, glaube ich, die Augen verdreht hat, aber dann sich überwindet und ihm dann geduldig alles erklärt. So, ich merke das manchmal, wir wollen ja hier in Duderstadt ein begehbares Labyrinth bauen und dann will ich irgendjemandem kurz erklären, was das Labyrinth ist und warum wir das machen und so. Und dann bin ich auch ganz perplex, wenn die dann nicht gleich alles verstehen. Und gleichzeitig ist es so, wenn ich dann aushole und es genauer erkläre, beschreibe, merke ich, wie dieses Labyrinth in meinem Kopf, in meinem Denken immer mehr Gestalt annimmt, immer deutlicher wird und es immer mehr in Details auch für mich greifbar wird. Ich glaube, so ist das auch manchmal. In den Erklärungen zu rein und unrein macht Jesus deutlich, dass das, was ich esse, mir zwar nicht bekommen kann. Mir wird schlecht oder es kann auch mal sein, dass ich Durchfall bekomme, mich übergeben muss oder aber auch die Speisen ganz normal verdaue. Aber auf keinen Fall können diese Speisen mich übel, schlecht, böse machen. Aber das, was aus mir herauskommen kann, da wird es gefährlich. Da gibt es eine Menge heftige Katastrophen in mir und ich muss mich immer wieder schützen gegen diese Regungen und Gefühle, diese Gedanken. Aber an dieser Bibelstelle, da sagt Jesus nicht, wie ich mich schützen kann. Er sagt nur, dass es so ist, damit ich durch all das nicht böse werde. Da sagt er nicht, wie das gehen kann. Das führt er dann an anderen Stellen aus. Da müssen wir jetzt mal vielleicht demnächst aufmerksamer hinhören, wo er das ein bisschen mehr beschreibt. Hier geht es aber darum, dass alle Speisen rein sind, nicht die Kraft haben, mich zu verderben, aber das heißt ja nicht, dass ich alles essen muss und wohl unterscheiden kann, was mir gut tut. Und ich habe so überlegt, vielleicht kennt ihr ja auch die bösen und manchmal unheimlichen Gedanken, die hochkriechen. Und vielleicht denkt ihr mal darüber nach, was euch schützen kann. Manchmal wählen wir ja Verleugnung, Abtauchen, Augen zu machen, laut singen. Vielleicht haben wir aber auch schon mal ausprobiert, das, was da in mir hochkommt, zu bejahen, es Jesus hinzuhalten. Jesus, am liebsten würde ich jetzt das und das, aber ich überlasse es dir. Oder was weiß ich. Mir ist so in Erinnerung geblieben, einmal hat der Pater Burb zu uns gesagt, wenn alle, die wir am liebsten auf den Mond schießen würden, dort tatsächlich landen würden, wir würden uns alle wiedersehen. Vielleicht kann das manchmal auch ein bisschen entlasten. Ja, in den nächsten Versen, das wäre jetzt eben bis dahin und jetzt kommen wir zu den nächsten Versen, da befindet sich Jesus inzwischen im heidnischen Gebiet von Tyrus an der Mittelmeerküste. Ich habe so schon bei den vergangenen Impulsen gemerkt, dass es für mich eine tatsächlich gute Hilfe ist, immer mal in die Bibel zu gucken, auf die Landkarten. In den meisten Bibeln sind ja vorne oder hinten Landkarten, einmal zum Alten Testament, zum Neuen Testament und dann meistens noch eine Karte zu den Paulusreisen. Das hilft mir manchmal, mir besser vorstellen zu können, wo Jesus sich jeweils aufhält. Und sein Standort, da wo Jesus dann gerade ist, wo die Erzählung und Handlung stattfindet, das hat auch Einfluss darauf. So wie hier bei der nächsten Erzählung, die jetzt kommt, wo die syrophönizische Frau, also die Griechin, zu Jesus kommt mit dem Wunsch, dass er doch bitte ihre Tochter heilt. Jesus ging von dort weg in das Gebiet von Tyrus. Er zog sich in ein Haus zurück und wollte, dass niemand von ihm erfuhr. Aber er konnte nicht verborgen bleiben. Schon hatte eine Frau von ihm gehört, deren Tochter von einem bösen Geist besessen war. Sie kam und warf sich Jesus zu Füßen. Sie war keine Jüdin, sondern war in dieser Gegend zu Hause. Sie bat ihn, den bösen Geist aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sagte zu ihr, zuerst müssen die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, ihnen das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Herr, entgegnete sie, aber auch die Hunde bekommen ja die Brocken, die die Kinder unter den Tisch fallen lassen. Jesus sagte zu ihr, das war ein Wort. Geh nach Hause, der böse Geist ist aus deiner Tochter ausgefahren. Die Frau ging nach Hause und fand ihr Kind aufs Bett geworfen, der böse Geist war ausgefahren. Ja, nachdem Jesus in den vergangenen Versen im Grunde das Recht neu definiert hat und alle Speisen als rein erklärt hat, ist es jetzt auch nicht mehr verwunderlich, dass Jesus jetzt in Tyrus in ein heidnisches Haus einkehrt und sich unter den Heiden jetzt ja auch aufhält. Also das war praktisch der Boden und jetzt kommt die Erzählung, wo die das praktisch sinnvoll fortsetzt. Und eigentlich war es bei mir immer so, wenn diese Erzählung kam, dann stellten sich mir die Nackenhaare schon hoch, weil ich meinen lieben Jesus einfach nicht verstehen konnte, wenn er der Frau den Wunsch, ihre Tochter zu heilen, den Dämon auszutreiben, so barsch ablehnt und sie quasi einen Straßenköter gleichstellt. Hier habe ich bei meiner Bibeldetektivarbeit eine gute Spur gefunden. Das ist so ein Moment, wo ich Exegese liebe. Es gibt eine Winzigkeit in der Übersetzung, die mir und ich hoffe euch auch hilft zu verstehen. Das ist wirklich nur eine Kleinigkeit, aber die, wie ich finde, auf einmal doch nochmal einen anderen Blick ermöglicht. In allen Übersetzungen, die ich zu Hause habe, Luther, Einheitsübersetzung, Jerusalemer Bibel, Gute Nachricht und so weiter, heißt es in Vers 27, aber Jesus sagte zu ihr, zuerst müssen die Kinder satt werden, es ist nicht recht, ihnen das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Also ungefähr so, aber immer mit dieser Formulierung, der Hund. Und ich habe in einer Arbeit von Dörte Schapski, da hat sie gesagt, sind wir etwa alle wie Hunde, sie hat was Interessantes festgestellt. Sie stellt in ihrem theologischen Aufsatz fest, dass es einen Übersetzungsunterschied gibt. Ich kann ja kein Griechisch, also ich habe jetzt nur das, was die Frau da berichtet in ihrem Artikel. Und da schreibt sie, ob im Griechischen wird eindeutig die Verniedlichung to kunarion, das Hündlein, das Hündchen, im Gegensatz zu okuven, der Hund, gewählt. Und Luther und alle anderen Übersetzungen wählen der Hund, obwohl es eigentlich um das Hündchen geht. Hört sich ja auch erstmal ein bisschen merkwürdig an, weil was ist das denn für ein Unterschied? Aber durch die Übersetzung mit Hund gibt es eben diese krassen Interpretationsmöglichkeiten, die ich genauso für mich habe, weil Hund ist also im Orient ein ganz schlimmes Schimpfwort gewesen. Und jemanden als Hund zu bezeichnen, das tat man also nicht. Das ist, ich denke mir, das ist vielleicht ähnlich so, wie wenn wir hier jemanden als Schwein bezeichnen. Und wenn das wirklich so wäre, dann würde ja Jesus die heidnische Frau vor seinen Jüngern und auch den Gastgebern, die ja aller Wahrscheinlichkeit nach auch Heiden waren, ganz wüst beschimpfen und demütigen. Das ist aber wiederum eigentlich gar nicht denkbar, dass Jesus so was tut. Das würde nicht zu ihm passen, ist also sehr abwegig. Wo also liegt der Schlüssel? Und da kommt jetzt diese wörtliche Übersetzung, nämlich dieses Hündlein. Damit wurden nicht die streunenden Straßenhunde bezeichnet. Die damalige Zeit, in der damaligen Zeit waren die also sehr verachtet, sondern das Hündlein, das bezeichnete den geschätzten, auch damals geschätzten Haushund. Kann man ja sagen, naja, das ist ja dann trotzdem ein bisschen schräg, weil Hund ist Hund, aber nein, da ist eine andere Gewichtung drin, finde ich. Dann ist es zumindest schon mal keine Beschimpfung. Und wenn das so stimmt, würde Jesus die Heiden nicht wie seine jüdischen Zeitgenossen als Hunde, sondern als Hündlein bezeichnen und würde ihnen damit verheißen, dass er sie nach Erfüllung seiner Sendung an die Juden auch speisen werde. Das heißt, dass er, wenn seine Brüder und Schwestern aus dem Judentum alle Speise erhalten haben, dann bekommen die Heiden auch was. Das heißt also, es gibt nur eine Reihenfolge erstmal. Also es macht im Grunde deutlich, dass Jesus sie nicht völlig abweist, wie es erstmal erscheint. Was mir hier wichtig ist, dass Jesus im Zusammenhang mit den nächsten Kapiteln langsam seine Mission öffnet. Das ist ja eigentlich nur eine Kleinigkeit. Aber das Besondere an dieser Erzählung ist, dass Jesus hier das erste Mal einer heidnischen Frau einen Gefallen tut und heilt. das erste Mal, dass Jesus sich auch überraschen lässt. Er ist überrascht über die Reaktion auch der Frau. Und das ist so das, was ich wirklich immer wieder erstaunlich finde, dass Jesus sich verblüffen lässt und dass er aus dieser Überraschung heraus den Willen seines Vaters erkennt. Und darum auch die Frage an mich, an euch, wie ist das eigentlich, lasse ich mich noch überraschen? Bin ich bereit, Neues zu denken? Bin ich bereit, mich von Gott auch nochmal an Dingen, an Überzeugungen auch anrühren zu lassen, dass ich auch umdenke? Und im Grunde ist dann die Fortsetzung, zu der sage ich jetzt dann nichts mehr weiter, weil das ist jetzt von der Zeit nicht mehr möglich, dann die Erzählung bei dem Taubstummen. Da ist jetzt praktisch das, was er an der Syrophönizierin gelernt hat, das setzt er jetzt sofort um. Denn den Taubstummen, der auch wieder ja ein Heide ist, den heilt Jesus ganz selbstverständlich. Und da beginnt was ganz Neues. Das werden wir in den nächsten Kapiteln auch merken. Und das finde ich schon sehr toll. Und darum wünsche ich euch allen, dass ihr immer wieder auch so bereit seid, aus Erfahrungen zu lernen. Und vielleicht nochmal so auch zurückzugucken, wie gelingt mir das, aus Erfahrungen zu lernen. Aus Erfahrungen, die nicht nur abzulegen, sondern sie neu einzusetzen, sie neu zu nutzen und daraus Verhalten auch zu verändern. Ja, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich in so ein Kapitel einsteige, wie toll Jesus ist. Und dass ich doch eine Menge von ihm immer wieder lernen kann. Ja, Jesus, du bist toll. Amen.